Ist ein bisschen nerdy jetzt alles schauspielerisch, ne? Dass ich diese Bühne wie so einen sicheren Ort begreife, in dem ich ja zum Glück weiß, was ich zu tun habe. Ja. Das unterscheidet sich ja von meinem Alltag. Da weiß ich ja oft nicht, wie das Leben funktioniert. Mhm. Ich darf das in diesem Moment noch einmal erfahren für diese Menschen, die heute das erste Mal da sind.
Das klingt dann so, als würdest du deinen Beruf auch noch jedes Mal lieben.
Ja, tue ich auch. Bei den Klassikern bin ich jetzt im Mutterfach. Literally, als Marthe Rull, die Übermutter. Also ich mache mir gerne Playlisten für meine Figuren, was die so hören.
Witzig.
Marthe zum Beispiel hört sehr gerne Careless Whisper von George Michael.
Ja. Oh, das sehe ich irgendwie.
Meine Sicht auf Theater ist folgende. Das Tolle daran ist, dass es tatsächlich live stattfindet, dass man wirklich etwas macht miteinander in einem Raum unter Zeuginnenschaft sozusagen. Ja. Gibt es vielleicht eine schöne, zärtliche Art des Miteinanders, indem wir uns so nehmen, wie wir sind. Das ist in diesen anderthalb Stunden vielleicht möglich. Ja. Und wenn das in den anderthalb Stunden möglich ist, vielleicht ist das da draußen auch möglich, weil ich habe es ja schon mal gespürt, dass es gehen kann. Dass wir vor allem ein Raum werden, in dem ganz klar ist, wir gehören zusammen.
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen und schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin hier heute mal wieder im Schauspiel und nehme hier im Schauspiel auf, mal wieder auf einer Probebühne. Wie schon so oft gesagt, ich finde Probebühnen immer irgendwie richtig toll. Hier sieht man immer, was gerade so passiert. Das bekomme ich in der Marketingabteilung ja immer gar nicht so mit. Man sieht immer so ein bisschen die Kulissen oder auch Kulissenteile oder die Modelle der Kulissen, wie sie am Ende aussehen werden und kann schon mal so ein bisschen gucken, wie das Ganze dann am Ende wird. Und ja, sieht irgendwie, dass super viel einfach passiert hier in diesem Theater. Und ja, hier sieht man jetzt gerade schon ein bisschen Kulisse von dem Stück Capri. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und ich sitze hier natürlich nicht alleine, denn wie immer habe ich jemanden bei mir. Und ich freue mich sehr, dass heute mal wieder jemand aus dem Schauspielensemble hier ist. Bei mir sitzt Antje Proust. Und ja, hi Antje, danke.
Hallo.
Für deine Zeit und dass du heute mit mir sprichst.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr.
Antje, ihr hattet ja vor ungefähr anderthalb Wochen Premiere mit Der zerbrochene Krug.
Ja.
Regie hat wieder Lola Fuchs geführt. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Jetzt gerade in dieser Woche hast du ein paar Tage so ein bisschen Pause, richtig?
Richtig.
Genau. Und wann geht's bei dir weiter?
Bei mir geht's jetzt tatsächlich übermorgen weiter.
Donnerstag, ja.
Genau. Mit den Wiederaufnahmeproben zu Antigone.
Ja.
Das kommt jetzt wieder, das hatte ja letztes Jahr Premiere. Und da machen wir wie jedes Jahr die Stücke, die dann übernommen werden aus der letzten Spielzeit. Da gibt es dann immer wieder Aufnahmeproben, damit die Zeit, die dazwischen vergangen ist und die Disketten, die man zwischenzeitlich ins Gehirn eingeführt hat mit den neuen Stücken und neuen Texten, die man geprobt hat, ja, dass man einfach schaut, sitzt das alles noch so, ist es noch so, wie wir das geprobt haben. Und manchmal gibt es ja dann auch ein paar Wechsel in den Besetzungen, wenn KollegInnen nicht mehr im Ensemble sind und dann neue eingearbeitet werden. Und das macht man dann je nach Aufwand, wenn alle Besetzungen gleich sind und jetzt nur die Zeit vergangen ist, hat man oft einfach nur so einen Tag Proben. Und jetzt bei Antigone haben wir dann, ich glaube, insgesamt 3-4 Tage Proben, aber das ist ja auch wirklich ein bisschen aufwendiger, auch mit den ArtistInnen und so, dass wir das auch zur Zufriedenheit und zur Sicherheit aller auch wieder hochholen, wie man so schön sagt.
Klar, das sind etwas größere Produktionen
auf
jeden Fall.
Genau.
Da können wir auch später gerne noch drüber sprechen. Wie laufen denn jetzt gerade so nach der Premiere jetzt deine Tage ab, wenn du sagst, also wenn jetzt gerade so ein bisschen... Also du dich schon so innerlich wahrscheinlich auf die Proben jetzt vorbereitest, die jetzt kommen, aber genau, wie läuft das Ganze jetzt gerade so bei dir ab?
Ja, also ich habe jetzt gerade keine Proben. Das heißt, dass ich natürlich vor den Proben mit Erschrecken feststelle, wie viel Text ist eigentlich noch da? Relativ viel und manchmal aber auch relativ wenig. Also das ist immer so, bei mir ist das aber auch sehr stark ans Körpergedächtnis gekoppelt. Also wenn ich dann nur in meiner Küche stehe und versuche, den Text zu sagen, ist es oft schwieriger, als wenn ich im Bühnenbild stehe und in der Aktion bin.
Verstehe, ja.
Da ist es dann meistens relativ schnell wieder da.
Mhm.
Und ansonsten sind auch die Pausen gut. Also mal ein Buch lesen, ohne dass man das direkt spielen muss.
Das heißt ganz kurz, wenn du nach einer Romanvorlage ein Stück spielst, dann liest du den Roman auch dann
zum Beispiel
vorher?
Auch, ja.
Okay.
Oder also man hat ja auch oft Materialien oder jetzt beim Zerbrochenen Krug war es einfach viel Text und auch eine sehr spezielle Form von Text und da ist man schon, ja, die Arbeit ist halt sehr textbasiert und dann merke ich, da hat meine Konzentrationsfähigkeit abends dann manchmal noch so ein bisschen Grenzen, so privat dann noch irgendwie was zu lesen und wenn ich dann mal so ein bisschen Luft habe, dann genieße ich sehr, einfach mal ein Buch zu lesen oder mich mit meinen Themen, die ich ja so habe, auch privat als Künstlerin, mich damit zu beschäftigen.
Ja.
Genau. Und halt so viele Sachen machen, die man als Schauspielerin, wo man nicht immer so viel Zeit für hat, FreundInnen treffen, die vielleicht auch einen anderen Arbeitsrhythmus haben, so ein bisschen so nachholen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall so die letzten Tage der Plan gewesen.
Das mit dem Lesen kann ich sehr gut nachvollziehen. Das kennt man ja selbst. Also wenn ich irgendwie für Prüfungen oder so gelernt habe, dann habe ich in der Zeit auch gar nicht mich irgendwie konzentrieren können privat so. Und das habt ihr ja quasi immer dann.
Ja.
Weil ihr immer irgendwie Text lernt oder so. Lass uns direkt beim zerbrochenen Krug bleiben, wo du gerade schon meintest, dass da so viel Text ist. Ihr hattet am 11. Oktober jetzt Premiere. Ich war auch in der öffentlichen Probe und habe da schon die Ausschnitte gesehen und auch schon sehr viel vorher über das Stück gehört, weil ich mich auch schon sehr darauf gefreut habe, beziehungsweise freue. Das sah auch schon sehr vielversprechend aus in der Probe. Du spielst Marthe Rull.
Mhm.
Das ist ja die Mutter der Protagonistin und der Influencerin in unserer Fassung, Evangelista, a.k.a. die Pottery Fairy.
Richtig.
Worum geht es in Der zerbrochene Krug und möchtest du vielleicht auch ein bisschen was über deine Rolle erzählen?
Ja, okay. Also, Der zerbrochene Krug ist ja vielleicht vielen Menschen auch noch bekannt aus der Schule. Das ist eigentlich eine Komödie von Kleist, wobei man sich nicht nur mit heutiger Sicht eigentlich fragen muss, ist das eigentlich eine Komödie, dieses Thema? Also, es wurde ein Krug zerbrochen, aufgefunden. Dieser Krug gehört der Familie Rull und dann wird im Format eigentlich eines Gerichtsdramas, in der jeder Kläger, Beklagter, Opfer zu Wort kommt und die jeweilige Version der Geschichte erzählt, was denn da eigentlich passiert ist, um herauszufinden, wer hat denn eigentlich diesen Krug zerbrochen. Und es stellt sich aber dann heraus, dass der Richter, der über eben diese Schuld entscheiden muss, der verantwortlich ist, denn er hat einen nächtlichen Übergriff auf eben diese Efe begangen. Das ist dann schon der Teil, wo es eigentlich ja gar nicht mehr lustig ist. Und in unserer Version, also in Lolas Version, die dem Kleist-Text neue Texte hinzugefügt hat, ist das Ganze ein wenig, ja, ich würde sagen, sowohl formal wie auch inhaltlich nochmal verschärft. Also die Figuren bekommen, wie ich finde, alle nochmal sehr viel mehr Hintergrund und Futter, weswegen denn eigentlich, weil man würde sich ja heutzutage fragen, warum regt man sich denn eigentlich auf, wenn ein Krug zerbrochen wurde? Es geht natürlich auch um die Ehre, ne? Also auch im Original ist es natürlich so, wenn des Nachts ein Krug im Zimmer der Tochter zerbrochen worden ist, dann war da wohl jemand drin, der da nicht hingehört. Ne? Und da geht es natürlich auch um Scham und diese ganzen Dinge. Hoffe ich, dass ich jetzt nicht Quatsch erzähle. Aber genau, und in unserem Fall blättert sich das natürlich stilistisch und inhaltlich noch ein bisschen weiter auf, weil Lola sozusagen auch beeinflusst von heutiger Medienkultur, von diesem Influencertum, diesem Marketing, diesem wie baue ich mir eine Existenz auf, zum einen das sich genommen hat und das nochmal gerade bei dieser Familie Rull überhöht hat, also Marthe, die Mutter, die ich spiele, die ist so eine richtige Eislaufmutti. Also die benutzt ihre Tochter für ihren eigenen Traum vom Ruhm, hat eben diese Firma gegründet, The Pottery Fairy, wo dann die Tochter immer Kord töpfern muss und diese Töpfergegenstände, die werden dann verkauft. Es gibt dann noch andere Versuche des Entrepreneurships, die alle scheitern und das ist auch ein sehr unangenehmes Mutter-Tochter-Verhältnis. Okay. Ne? Also so die Mutter überhöht ihre Tochter natürlich auch sehr und glaubt natürlich, dass sie die sehr, sehr liebt, aber eigentlich liebt sie, glaube ich, immer nur so lange, wenn sie das tut, was sie gerne von ihr möchte. Also das ist so ein sehr klassisches, relativ unangenehmes Mutter-Tochter-Verhältnis. Und stilistisch ist das Ganze auch sehr stark beeinflusst von solchen Sachen. Also wir nennen das ja eine Mystery-Seifenoper. Mhm.
Dieser Untertitel klingt schon so sehr nach Lola Fuchs.
Ja, und das ist halt so, also Twin Peaks, falls den Menschen, die zuhören, das sagt, also diese wahnsinnig tolle Serie von David Lynch, was ja auch eben, wer hat Laura Palmer getötet? Und dann ist das Ganze aber von der Spielweise alles so ein bisschen campy, ein bisschen überzogen, sehr in diese Emotionalität. Auch diese Emotionalität auch ausstellen, das Drama auch ausstellen, die verschiedenen Positionen auch zu verteidigen oder auch die, also so Gerichtsdramen einfach so was man noch vielleicht aus den 90er Talkshows kennt, Barbara Salesch, also diese nachgespielten ja. Gerichtssituationen, also einfach das Ganze so ein bisschen in eine stilistische Form zu bringen. Mhm. Ja, ich glaube, Lola könnte das alles noch viel besser beschreiben. Genau, und was daran besonders Spaß macht, ist natürlich, dass wir zwei Spielweisen miteinander benutzen, also dass wir sowohl auf der Bühne agieren, aber auch vor einer Live-Kamera, also immer wenn die Position, also in meinem Fall die Klägerin, mein Krug wurde zerbrochen, wenn ich mein Point of View erzähle, dann bewegen wir uns alle mit der Kamera in mein Haus, wo ich die Geschichte nacherzähle, mhm. wie ich sie vorgefunden habe mhm. und dann, sobald wir vor der Kamera stehen, ist das Ganze auch wirklich nochmal sehr viel überhöhter. Alle bewegen sich so dramatisch, wie das in Martes Vorstellung auch wirklich war. Ne? Ja. Also da ist dann der Ruprecht der Bösewicht und die Eve ist ein ganz trauriges Opfer, die da gewaltsam irgendwie in die Ecke gedrängt worden ist und der Krug ist zerbrochen und alles ist ganz schrecklich. Und ja, das macht wahnsinnig viel Spaß. Also das ist eine der schönsten Produktionen, die ich je in meinem Leben, glaube ich, gemacht
oh, wow.
habe.
Das klingt toll.
Weil da so vieles zusammenkam. Also zum einen, ich liebe das Extreme, ich liebe die Entscheidung für eine bestimmte Ästhetik. Ich liebe, wenn es auch anstrengend ist und anspruchsvoll, also wenn ich irgendwie eine Nuss zu knacken habe. Mhm. Wenn es nicht einfach ist, dann natürlich haben wir zu Lola oder ich habe zu Lola ein ganz besonderes Vertrauen auch. Ich kenne sie schon lange. Ja. Weil sie ja auch meine Kollegin von uns im Ensemble genau. war. Ich teile ihren Humor sehr. Also ne, das hilft ja viel, wenn man den Humor versteht. Klar. Und dann waren wir einfach auch ein unglaublich tolles Team, in dem wir uns gegenseitig, glaube ich, ständig so, wir waren so wie so eine Hype-Gemeinde, die sich so gegenseitig einfach ach, gefeiert toll. Hat. Wir hatten so das viele Proben, so. Wo wir Lachkrämpfe hatten. Oh. Uns gegenseitig erzählt haben, welche Lieblingsstellen wir haben voneinander. Also es war eine richtig befriedigende, schöne, anspruchsvolle, sinnvolle, politisch scharfe, lustige Theaterarbeit.
Wow.
Und kommt alle.
Ja, auf und jeden Fall. Also, weil ich finde, man merkt das. Also ja, ich war ja in der Probe und man merkt einfach die Stimmung bei euch.
Man ja, merkt, man dass merkt, ihr alle Spaß dass es, dran habt. Genau. Und was ich aber jetzt sehr interessant finde, ist, dass und das interessiert mich auch wirklich sehr, das ist ja immer dieser Moment, ne, wenn man irgendwie sich so einen Klassiker nimmt und versucht, den zu bearbeiten. Das klappt ja mal mehr, mal weniger gut, so generell. Und ich finde es total spannend, auch zu erfahren, mit welchen Brillen ZuschauerInnen sich das dann anschauen. Also so, ist das eine Enttäuschung, was sich jetzt unterscheidet vom Original, oder ist das auch eine Befriedigung, dass sich was unterscheidet vom Original? Vor allem eben, wenn wir mit einem ja, jetzt zeitgenössischen Blick auch auf diesen Übergriff schauen. Und das finde ich eben ganz toll, dass bei Lolas Version und bei unserer Version und auch bei Puas Version dieser Evangelista an der Efe, und bin ich auch sehr großer Fan von der Kollegin, das ist eine wahnsinnige, ja, das ist eben nicht nur dieses in der Klassik, die Frauenfiguren, die sind halt oft eine wahnsinnige Projektion, die müssen halt die Unschuld sein und das Opfer, und sie entwickelt eine wahnsinnige Stärke. Mhm. In dem, wie sie sich zu diesem Übergriff positioniert und wie sie auch verteidigt, welche Entscheidungen sie wann in ihrem Leben wofür getroffen hat. Also ich finde sehr toll, dass der Abend sich traut, auch Ambivalenzen zu haben oder Ambiguitäten, dass natürlich trotzdem klar ist, da ist was passiert, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Dass es aber eben dieses, was das Original ja schon inhärent hat, dass man sich fragt, wo bleibt denn eigentlich so das Lachen im Halse stecken?
Ja.
Dass der Abend sich traut, das irgendwie einfach so dahinzustellen und das nicht zu bewerten oder nicht eine eindeutige Moral irgendwie zu präsentieren.
Wobei ja jetzt, allen klar ist wahrscheinlich, was die Moral am Ende
natürlich
ist.
Natürlich ist
ja.
das allen klar.
Ja, genau.
Natürlich ist total klar, wer da Scheiße gebaut hat ja. und wer nicht. Darf ich Scheiße sagen im
ja,
Podcast?
Ja.
Gut.
Danke, ja.
Und ja, und also es ist ein wahnsinniges Geschenk, so Arbeiten zu haben, in denen es irgendwie läuft. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass in jeder Probe alles immer funktioniert hat oder so. Das wäre ja auch, also es ist harte Arbeit, Komödie zu machen, tatsächlich. Sehr harte Arbeit, Komödie zu machen.
Ja.
Weil da so viele Dinge zusammenkommen wie Rhythmus, ja. Brüche. Es sind sehr viele technische Dinge, die man mit seinem schauspielerischen Handwerk auch machen muss.
Mhm.
Und gleichzeitig diese Figuren in so einem Reichtum irgendwie gemeinsam zu erschaffen und da zu spüren, man hat ein Vertrauen von der Regie auch in das, was man selber aus dieser Figur macht und man bekommt aber auch ganz viel Futter. Ganz, ganz tolle Arbeit und ich bin fast ein bisschen traurig, dass wir nicht mehr proben.
Ja, ich bin ja auch schon lange Fan von Lola, einfach, also klar, ich habe jetzt nie mit ihr geprobt, aber alles, was ich irgendwie auch in Richtung Marketing oder so mit ihr zusammenarbeite, also es ist einfach, ja, ich oute mich als Fangirl von Lola.
Wir sind alle Fangirl.
Wir sind, glaube ich, alle Fangirl.
Wir sind alle Fangirl.
Genau, meine nächste Frage wäre gewesen, was eure oder Lolas Version unterscheidet von dem Klassiker, weil sie ist ja bekannt aus Die Not steht ihr gut, das Stück hat sie ja selbst geschrieben, Regie geführt und stand noch auf der Bühne, also auch sehr extrem damals. Und aus Der Dämon in dir muss Heimat finden, das hat sie ja auch selbst geschrieben. Und dieses Mal hat sie eben den Klassiker, den man kennt, umgeschrieben für die Bühne hier. Aber jetzt hast du ja schon sehr viel gesagt, wie sich das unterscheidet. Und deswegen kommt auf jeden Fall alles, klingt sehr gut. Ich habe jetzt vorhin extra gesagt, nicht nur Lolas Version, sondern eure Version, weil du hast in dem Nachgespräch von der öffentlichen Probe, das wir hatten, auch schon gesagt, dass ihr sehr stark mit eingebunden wurdet in den Probenprozess und in die Entwicklung eurer Rollen und des Stückes am Ende, richtig?
Jein, also die Frage war, was machen wir eigentlich? Also wie Schauspieler, hat man denn da Mitspracherecht?
Ja.
Ich glaube, das muss man so ein bisschen größer fassen, also oder das würde ich gerne ein bisschen größer fassen, um mal darüber zu sprechen, was ist denn Schauspiel?
Ja.
Und ich glaube, es gibt so wahnsinnig viele Vorstellungen davon und natürlich, es gibt auch sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen an Schauspiel, die auch immer sehr abhängig sind von dem Projekt, was man gerade macht. Also ich muss andere Techniken anwenden, um den zerbrochenen Krug zu spielen, als zum Beispiel in Antigone die Schwester Ismene zu spielen. Mhm. Ich brauche andere Strategien, ich muss andere handwerkliche Fähigkeiten aktivieren. Und natürlich ist es so, dass eine Regie, die kommt, die gibt uns natürlich erstmal sehr viel Informationen, also über die eigene Lesart, über das Konzept, meistens dadurch auch über die Spielweise. Also ist es zum Beispiel besonders formal, ne? Also es gibt ja Stücke, in denen zum Beispiel sehr reduziert sich bewegt wird, ne? Wo man fast in einer Art physischem Korsett steckt und daran muss ich mich dann zum Beispiel auch anpassen, ne? Da kann ich dann gar nicht freimütig, wie ich das vielleicht in einer freien Produktion wie mit Kieran Joel, mit dem ich gearbeitet habe, der immer sagt, es ist mir letzten Endes egal, ob du da links oder rechts lang gehst. Ich brauche deine Impulse und deinen Umgang mit den Emotionen in der Szene.
Okay.
Und allein das unterscheidet sich ja schon wahnsinnig. Beim Krug war es jetzt so, also die Fassung bestand natürlich. Also es ist jetzt nicht, dass wir Text improvisiert haben. Auch wieder ein Unterschied zum Beispiel bei Kieran improvisieren wir sehr viel Texte und dadurch entstehen dann Szenen. Aber Mitspracherecht insofern ist, das ist ja mein Körper oder meine Stimme und mein Umgang auch mit dieser Rolle oder auch was ich in ihr vielleicht sehe oder was ich dem noch hinzufüge. Und im besten Falle, also egal in welcher Arbeitsweise man sich jetzt bewegt, ich glaube, das Ideal für mich als Schauspielerin ist immer, wenn ich mit Regiepositionen zu tun habe, die mich weder alleine lassen, noch mir das Gefühl geben, dass ich ein Requisit bin.
Ja, verstehe.
Dass man irgendwie durch die Gegend schieben kann und dem man alles so vorgibt. Weil dann natürlich ist es wie so eine, ja, man wird wie so Sparringspartner. Im besten Falle weiß man am Ende gar nicht mehr, wer hatte denn eigentlich jetzt die Idee für diesen Minimoment, weil sich das natürlich miteinander total verschränkt. Ne?
Ja.
Also natürlich ist der Ursprung da und natürlich ist, wenn das Input da ist, bei Marthe Rull, denk an die Desperate Housewives, denk an Twin Peaks, denk an diese übertriebenen Mütter, dann habe ich aber natürlich trotzdem meine eigenen Assoziationen, die ich dann wiederum mitbringe oder wo ich dann was ausprobiere und wo dann immer mehr, immer reicher mit dem, wie ich spiele und mit dem, was Lola mir gibt, irgendwann am Ende eben das rauskommt, was dann das fertige, es ist ja kein fertiges Produkt in dem Sinne, aber sozusagen diese Inszenierung dann entsteht. Und
die ist ja auch jeden Abend auf der Bühne anders.
Genau, und sie ist aber trotzdem gleich,
genau.
Aber sie muss auch anders bleiben. Und das ist das, worüber ich mich auch sehr, also ich nerde sehr gern über Schauspielen an sich.
Ja, ist aber.
Weil das tatsächlich, das hört sich nach so einem einfachen Vorgang an, ne? Dass man sagt, ah, man ist präsent in dem, was man geprobt hat und muss es aber trotzdem neu greifen. Denkt man so, ja, klar, aber das ist doch ein recht komplexer Vorgang, weil man, oder ich mache es eben so, dass ich immer versuche, ich nenne das immer, ich öffne den Kanal. Also ich versuche mich, das ist sogar unabhängig vom Stil, in dem ich spiele, so krass wie möglich in eine Präsenz zu bringen. Also wo bin ich heute? Was habe ich heute gegessen? Wie warm ist es im Raum? Wer sitzt da eigentlich im Publikum? Also mich so möglichst in den Moment reinzuholen, damit ich das wieder neu greifen kann. Ja. Also damit ich nicht irgendwie in so einem kopfigen, in so einem, ah, wie hatte ich das nochmal gefasst, irgendwie die Stelle und wie habe ich die nochmal gespielt? Und das war doch immer so, weil dann rutscht man so aus dieser Magie des Momentes irgendwie raus.
Hätte ich total gedacht, dass man so denkt.
Das passiert natürlich ständig, ja, ne? Also vor allem in Proben oder vor allem an so Tagen, wo das überhaupt nicht funktioniert. Die Tage gibt's ja auch, wo man so eine ganz tolle Flow-Vorstellung hatte und der so hinterherjagt und das nochmal genauso fühlen möchte und dann sich fragt, wie habe ich das denn eigentlich nochmal gemacht? Meiner Erfahrung nach funktioniert das aber tatsächlich am allerbesten, wenn man sich in eine möglichst große Präsenz holt, also in so ein Ich bin hier, es ist, also jetzt heute ist ja Dienstag und es ist irgendwie, keine Ahnung, wie viel Uhr es ist, aber ne, ja, wir haben irgendwie Vorstellung Samstag, heute ist der und der Tag, ah, hi, du bist da, das ist ja alles nicht weg, ne, also das kann ich mir ja nicht wegfantasieren, dass ich jetzt Ismene bin, die irgendwie in Theben ist und denkt, meine Schwester stirbt, sondern ich bleibe ja immer Antje, die eine Aufgabe zu erfüllen hat und dann kommt das so total spannend zusammen, dass ich diese Bühne wie so einen sicheren Ort begreife, in dem ich ja zum Glück weiß, was ich zu tun habe. Ja. Das unterscheidet sich ja von meinem Alltag. Da weiß ich ja oft nicht, wie das Leben funktioniert.
Stimmt, so kann man sagen.
Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich habe das geprobt. Und ich bin auch noch da in diesem Moment und darf das in diesem Moment noch einmal erfahren und sehen und zuhören und greifen und sprechen für diese Menschen, die heute das erste Mal da sind und sich das anschauen. Das ist, finde ich, da geht für mich immer so dieses Theater nochmal total auf in so einen ganz besonderen Moment. Das ist auch dieses Besondere, dieses Live-Seins miteinander, ne? Dass man es eben nicht einfach abspielen kann wie eine Aufnahme oder wie eine Kassette, denn jeder Tag ist dann irgendwie anders und man macht das Gleiche im anderen.
So. Das klingt total nachvollziehbar und total schön, weil ich habe mich natürlich schon oft gefragt, wenn ihr das immer wieder spielt, wie ihr euch immer wieder da reindenken könnt und immer wieder diese Kraft und Energie aufwenden könnt, euch jetzt wieder alles zu geben. Aber wenn du sagst, dass du dann das als diesen sicheren Ort begreifst und auch begreifst, dass die Menschen es gerade zum ersten Mal sehen, dann kann ich mir richtig gut vorstellen, dass man da die Kraft dann irgendwie bekommt in dem Moment. Ja. Also wenn man dann so da rangeht, das klingt doch eigentlich, also das klingt für mich total schön. Es klingt dann so, als würdest du deinen Beruf auch noch jedes Mal lieben.
Ja, also tue ich auch. Also ich finde auch ganz viele Dinge sehr anstrengend an dem Beruf, aber das sind, glaube ich, eher strukturelle Dinge oder so Dinge, die eher mit Fragen, die man sich in der heutigen Zeit stellt oder stellen muss, zu tun haben. Aber an sich dieser Vorgang und das auch nicht zu leicht zu nehmen, ne, dass ich dieses Privileg habe, mich auf eine Bühne zu stellen und da mich zu Dingen auch positionieren zu dürfen, Menschen in all ihren Fehlern zu zeigen, in einem Gesamtgefüge von einem Stück eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen, die Rückmeldung vom Publikum zu spüren, das ist schon, also ich habe immer so einen kleinen klassischen Moment vor der Vorstellung, wenn ich dann so fertig bin mit der Maske und so, bin ich dann nochmal in der Garderobe und hole so meinen ganzen Kram, den ich dann immer so mitschleppe mit Wasser und so.
Ja.
Und dann gucke ich in den Spiegel und denke immer so, ja super, damit verdiene ich mein Geld, ist richtig gut.
Oh, wie schön. Also ist richtig toll.
Richtig gut.
Ja. Hast du sonst noch irgendwie vor der Vorstellung Rituale oder gehst du, wenn du unterschiedliche Charaktere spielst, gehst du vor der Vorstellung anders ran, sodass du dich da so einfindest in die neue Rolle?
Nee, also es gibt Stücke, die erfordern natürlich eine Art von Aufwärmen. Also wenn es jetzt zum Beispiel viel körperlicher ist, also wie bei meinem Stück zum Beispiel, was ich auch gemacht habe hier bei Tanzt.
Kommen wir gleich auch noch zu.
Ja, da müssen wir uns körperlich einfach aufwärmen, sonst tut man sich weh. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich relativ wenig aufwärme, so stimmlich. Das darf jetzt unsere Stimmerzieherin nicht hören. Also das mache ich schon so ein bisschen. Aber ich habe eigentlich, also mein Ritual ist, ich trinke meine Cola vorher.
Aha, okay.
Weiß nicht warum. Das sieht man dann immer an meinem Garderobenplatz, stehen dann die Dosen hier aus dem Automaten von unserem Theater, gibt es so einen Automaten. Und da sieht man dann immer, wie viele Vorstellungen man schon gespielt hat in der Spielzeit. Das ist teilweise auch erschreckend.
Du sammelst sie dann über die Spielzeit?
Ich lasse sie da immer stehen, weil ich immer denke, ja, nehme ich nächstes Mal mit.
Und am Ende
irgendwann nimmt sie dann auch mit. Keine Ahnung.
Am Ende kann man davon sehr viel finanzieren von dem ganzen
Genau,
Fund.
Von dem kann man ich stelle es einfach draußen hin, damit es irgendjemand nimmt, der es brauchen kann. Und ansonsten, ich habe nicht so viele Rituale. Ich bin eher so, ich denke mir immer, ich versuche nicht zu sehr vorher darüber nachzudenken, was gleich passiert. Mhm. Ich versuche so einzuchecken mit den KollegInnen, das ist mir sehr wichtig, dass ich jedem mal so in die Augen geguckt habe, bevor es losgeht, damit ich weiß, so hey, ich bin da und bist du auch da? Also, dass man so allen mal so Hallo sagt und natürlich auch den Menschen hinter der Bühne, also Inspizienz und Technik und so und Ton, dass man einmal so über so, jo, alle da.
Ja.
Das ist mir gar nicht so bewusst, aber ich glaube, das ist Teil des Rituals, dass man irgendwie ja kurz das Team aktiviert. Und dann ist es für mich eher so dieses, so, das Licht geht an, jetzt geht's los drauf. Ich habe da eigentlich nicht so. Ich bin auch, also ich mache auch gerne bis zum letzten Moment vorher Quatsch tatsächlich.
Okay.
Das ist, kann man auch lustige Anekdoten erzählen. Also eigentlich so vor Faust damals mit Lola und Merva noch. Da hatte ich am Anfang war so ein relativ statisches Bild und ich muss dann so einen ellenlangen Monolog halten und wir haben immer bis zur letzten Sekunde eigentlich Quatsch gemacht, bis die Inspizienz halt rief, so es geht gleich los.
Oh, mutig.
Und ja, aber es hilft.
Ja.
Also mir hilft es, weil dieser Moment, wovon ich eben gesprochen habe, dass man nicht schon vorher so, oh, jetzt muss ich gleich über die Entstehung des Universums sprechen. So, dann wäre ich schon irgendwie in so einem Film, der gar nichts mehr mit dem Moment zu tun hat. Und wenn ich aber in dem Moment die Inspizient ruft so, jetzt geht's los, stellt euch auf Position und dann stelle ich mich auf Position. Also ich reiße gerade meine Arme hoch, wie ich das in diesen Situationen hatte.
Ich sehe es, ja.
Und dann geht so der eiserne Vorhang hoch und das Licht geht an und ich sehe, wie das so hochfährt und dann sitzen da so die ZuschauerInnen und schauen mich so erwartungsvoll an. Was wird denn wohl heute hier auf dieser Bühne geboten? Und das ist der Moment, da geht's dann halt los.
Krass, so. Und vorher brauchst du gar nicht, dass du dich da so einen Moment so einfindest. Das finde ich so spannend.
Millisekunde, also eher wirklich nur so ein Ausatmer, den ich jetzt nicht mache, damit das Mikrofon nicht knallt, aber ich würde sagen, das ist wirklich einmal einatmen, einmal ausatmen. Das habe ich aber auch, das habe ich einer Dozentin von mir zu verdanken im Studium, die zum Beispiel auch zu dieser Wiederholungsfähigkeit, mit der habe ich im Ophelia von Hamlet gearbeitet damals und Ophelia in unserer Interpretation hat sich eben aktiv selbst umgebracht und wir hatten das geprobt und nach so 3-4 Mal war das irgendwie auf einmal gar nicht mehr traurig, weil sie sagte, ja, dein Körper und deine Psyche gewöhnt sich auch an diese Gedanken. Mhm. Ne? Und dann muss man sich anfangen auszutricksen und das Einzige, womit du dich austricksen kannst, Antje, ist, schau dich um. Wie riecht's hier heute? Wie sieht's aus? Das, was man ja auch so in der Verhaltenstherapie macht mit dem 5 Farben im Raum wahrnehmen, sich in den Moment zurückzuholen, wenn das ist tatsächlich ein Tipp bei Panikattacken, dass man irgendwie 5 Farben sieht und irgendwie ein Geräusch hört.
Ja,
und also genau, ich weiß nicht genau, wie es geht, aber so ungefähr. Und dass man wirklich sehr aktiv guckt, okay, wie viele Leute sitzen denn da heute eigentlich? Das sind aber nicht so viele wie letztes Mal. Oder, oh wow, es ist total voll und die sind total unruhig. Wie kriege ich die denn jetzt dazu, dass die mir zuhören? Also aktiv da drin zu bleiben. Und es gab natürlich auch schon Stücke in meiner Vergangenheit und ich mache das ja jetzt auch schon über 20 Jahre, wo das anders war oder wo es das braucht. Aber auch weil ich das schon so lange mache, habe ich auf eine gewisse Art und Weise ein Vertrauen in mich, dass ich das umschalten kann. Also dass ich in dem Moment, ich glaube nicht mehr an dieses, ich habe da vielleicht auch noch nie dran geglaubt, dass ich mich abschalten muss. Ich als Antje. Bin ja sowieso da, das ist ja sowieso mein Körper, das ist ja sowieso meine Stimme und ja, heute habe ich ein Kostüm an und heute spiele ich eine Rolle, aber ich darf ja da sein und das heißt nicht, dass ich die Dinge kommentiere oder so oder dass ich rausfalle oder dass ich zur Seite springe und sage, huch, das hat aber jetzt heute nicht geklappt, sondern ich glaube diesen Gedankenstrom, den man ohnehin als Mensch hat oder den ich habe, den ich stelle den gar nicht ab.
Einfach zulassen.
Lass den zu und lass den so vorbei fließen und kann dadurch viel stärker in dem Moment reagieren auf alles. Boah, if that makes sense.
Ja, total. Ich finde es gerade richtig spannend. Es öffnet so ganz neue Welten gerade.
Ja. Ja.
Weil, also ich habe immer so die Vorstellung, dass ihr alle so in eurer Garderobe sitzt, so vor den Vorstellungen und jeder geht nochmal so in sich und findet nochmal so zur Rolle.
Ich glaube, für manche ist das auch so und das ist auch nicht falsch.
Nein, überhaupt
nicht.
Also
ich glaube, dass das sehr individuell natürlich ist, was man braucht.
Also das habe ich bisher immer
Habe halt nur für mich rausgefunden, dass das für mich nicht funktioniert. Ja. Also wenn ich habe mir früher so sehr intensive, ich mache das immer noch, also ich mache mir gerne Playlisten für meine Figuren, was die so hören.
Ach, witzig. Das ist cool.
Martha zum Beispiel hört sehr gerne Careless Whisper von George Michael.
Ja. Oh, das sehe ich irgendwie, ja.
Und da träumt sie dann von Mr. A, in den sie eigentlich heimlich verliebt ist. Früher hätte ich das dann, also früher hätte ich dann wahrscheinlich in der Garderobe gesessen und hätte mir das dann angehört.
Ja.
Und weil Musik ja zum Beispiel auch Emotionalität auch so richtig gut anteasern kann oder ankicken kann. Ich habe aber jetzt irgendwie so gemerkt, ich mache das noch manchmal, ne? Also wenn ich wirklich so einen Tag habe, wo ich denke, so Gott, heute weiß ich gar nicht, wie ich die Vorstellung spielen soll, weil irgendwie irgendwas anderes passiert ist oder man ein privates Problem hat oder man vielleicht sich körperlich jetzt nicht so auf der Höhe fühlt.
Ja.
Klar, es gibt immer noch wieder die Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann. Aber für mich ist es sehr so, ich bin da, ich mache das jetzt, ich habe das ja geprobt und was soll schon schief gehen?
Ja. Dieses sehr starke Vertrauen in dich selbst, wie du gerade meintest, das finde ich sehr bewundernswert, auf jeden Fall, ja.
Heißt aber natürlich nicht, dass ich nicht auch, klar habe ich auch meine Zweifel oder habe ich auch meine Vorstellung, wo ich nachher sage, was war das denn?
Mm-mm.
Oder es gibt auch Vorstellungen, in denen das auch risikobehaftet ist. Also ich habe Kirin ja schon erwähnt, mit dem ich jetzt zweimal zusammengearbeitet habe und was da auch so toll ist, ne, weil der zum Beispiel, der gibt einem so einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss. Und bei Dantons Tod als Robespierre, da gibt es dann diese ellenlangen Monologe, in denen man darüber spricht, wer es verdient hat zu sterben und weil er nicht revolutionär genug ist und wer nicht. Ne?
Mhm.
Und da zum einen eine wahnsinnige Freiheit zu haben und zu sagen, greift ihr das so, wie das kommt in dem Moment? Und dann, da gab es zum Beispiel schon auch Vorstellungen, wo ich gedacht habe, so, ich bin gerade mit 30 Liter, also Kunst, wir übergießen uns damit ganz viel Kunstblut und man ist nass und es ist kalt und es ist gar nicht mehr so wie in der Probe und dann denkst du irgendwie, Gott, ich glaube, ich vergesse gerade meinen Text.
Mhm.
So, und dann, aber trotzdem da durchzugehen und da wird es dann halt, glaube ich, auch, vielleicht sind das auch für ZuschauerInnen oft auch sehr spannende Momente, dass natürlich dieser Moment, wo wir wirklich aktiv auch wieder drüber nachdenken, über das, was wir da tun, zum Zuschauen, glaube ich, ja auch spannender sind, als wenn ich einfach nur sehr virtuos präsentiere, was ich denn da alles geprobt habe in den letzten 6 Wochen.
Ja. So ein bisschen auch dahinter schaut, hinter die Fassade,
was
du meinst. Ja. Jetzt haben wir sehr viel über deine Arbeit als Schauspielerin gesprochen, aber wie du gerade auch schon erwähnt hast, hast du ja auch schon Regie geführt, unter anderem auch hier bei Und ihr wolltet tanzen, also tanzt, im Jahr 2022 war das, ne? Unter anderem wurde auch wieder aufgenommen, war sehr erfolgreich hier. Was würdest du sagen, wie war da so deine Herangehensweise jetzt, nehmen wir mal das Stück als Beispiel, eben in der Regie, also genau, war das eher so, wie Lola zum Beispiel so arbeitet oder wie war so deine Arbeitsweise?
Also ich glaube, ich arbeite ganz anders als Lola zum Beispiel, denn ich arbeite nicht so textbasiert oder ich arbeite sehr physisch, vielleicht zum Werdegang. Bevor ich hier in Dortmund im Ensemble war, habe ich 10 Jahre freiberuflich gearbeitet, unter anderem eben auch als Regisseurin und in Kollektiven. Und das ist ein sehr recherchebasiertes Arbeiten. Also es gab eben dieses Thema, was mich total interessiert hat und dieses Thema war tödliche Tänze. Also da kamen so 3 Thematiken zusammen, dass ich mal gelesen hatte oder ich bin darüber mal gestolpert, dass es im Mittelalter diese Tanzplagen gab in Europa, wo Menschen in großen Gruppen auf einmal angefangen haben zu tanzen, nicht mehr aufhören konnten, teilweise auch daran verstorben sind vor Erschöpfung und wo dann durchaus wissenschaftlich zweifelhaft, würde ich schon sagen, gibt es so Interpretationen zu, dass das vielleicht auch eine Art von Protestform gewesen sein könnte, wo sich sozusagen die gesellschaftlichen Systeme umgestellt haben im Mittelalter mit der ursprünglichen Akkumulation des Kapitalismus, also mit der Umstellung von der Ständegesellschaft in so eine kapitalistisch funktionierende Gesellschaft. Fand ich aber total spannend.
Mhm.
Was, wenn das ist so, ich mache nicht mehr mit, ich tanze einfach, dann fand ich eben sehr spannend, dieses Libretto von Giselle, also diese, die Giselle, das klassische Ballett oder romantische Ballett, in dem Giselle, die Hauptfigur, die an einem gebrochenen Herzen stirbt, dann in die Gemeinschaft der Wheelies aufgenommen wird. Das sind so Waldgeister, die leben im Wald. Das sind alles junge Frauen, die vor ihrer Hochzeit an gebrochenem Herzen versterben und die dann im Wald darauf warten, dass ein Mann sich im Wald verirrt.
Da haben wir es wieder.
Und die den dann so verzaubern, dass der sich zu Tode tanzt. Und dann durch eigene persönliche Geschichte habe ich mich sehr viel mit Rave-Kultur und Protestbewegungen beschäftigt. Dass Rave-Kultur, obwohl sie ja immer so einen hedonistischen Ruf hat und eigentlich geht es ja nur um Spaß, dass es doch oft Räume sind, die sehr viel Subkultur ermöglichen, die auch außerhalb von Rechtssystem im positiven Sinne vielleicht funktionieren. Also ja. Da gibt es ganz berühmte Beispiele, wo Clubs auch als Refugium eigentlich ja auch gelten. Und das hat mich als Thema so interessiert, dass ich Lust hatte, ein Stück zu machen. Und das war ja auch immersiv, also dass sozusagen die ZuschauerInnen haben sich mit uns in diesem Raum befunden. Also es war gar nicht getrennt, es gab eine Bühne und es gibt einen Zuschauerraum, sondern wir haben auf der Bühne, also Stage on Stage, gespielt und die Leute sind auch reingekommen und die Idee war, erstmal als Ausgangssituation, dass man da reinkommt wie in so einen Club, der 3 Uhr nachts irgendwie, das sind noch so ein paar Gestalten, die sind übrig geblieben, die da schon seit 100 Jahren tanzen. Und genau, und dann, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, weil es interessiert mich immer noch das Thema. Ja, ich würde auch gerne noch so 10 Stücke dazu machen. Und die Idee war halt, also wir waren zu viert, ich habe auch selber mitgespielt. Ja. Wir haben zu viert gearbeitet und es gab dann körperliche Aufgaben. Also wir haben in den Proben erstmal für jede Bewegungsmaterial generiert, mit dem man weiterarbeiten kann. Was sozusagen am Anfang gibt es eine relativ lange, fast eine Viertelstunde, wo gar nicht gesprochen wird, wo sich nur durch den Raum getanzt und bewegt wird und dass wir da Material haben, das wir immer wieder benutzen können, das auch möglich ist, so lange zu machen, ohne dass man völlig vor Erschöpfung umfällt. Und dann habe ich verschiedene Texte, die ich gelesen habe, kombiniert aus Klassikern, also da ist zum Beispiel ein Leos und Lena Zitat drin, das niemand erkennt, aber was ich irgendwie sehr gerne mag.
Ja, welches ist es?
Meine Füße tanzen lieber aus der Zeit, das sagt Rosetta. Mhm. Und diese Szene, wo Leos, sind alle Türen geschlossen, es ist Nacht. Also diese Szene zum Beispiel zitieren wir. Und ich bin so ein Mensch, ich sammle ganz viel Material.
Ja.
Also ich häufe so ganz viel an Texte, die ich spannend finde, Texte, die ich selber dazu schreibe. Und dann gibt es irgendwann so einen Punkt, ungefähr in der Mitte der Probenzeit, wo ich dieses ganze Material auf einen Haufen werfe und gucke, wie lässt sich das miteinander kombinieren und was für Szenen. Und es gibt bei mir so einen atmosphärischen Fahrplan. Mhm. Also ich mache so eine, ich nenne das gerne eine emotionale Dramaturgie, in der mir klar ist, das soll passieren. Also das soll am Anfang passieren, da soll es hingehen, da gibt es einen Höhepunkt. Es endet so, es gibt also, was sehr schnell feststand, dass es unbedingt diese verschiedenen Stationen geben soll, also dass wir in diesem Raum sind, dann uns aus dem Theater herausbewegen in die reale Welt und dass der Raum, wenn wir wieder reinkommen, sich verändert hat und dass es dann irgendwas, dass dann irgendwas Profanes passieren muss. Wir machen dann Käsetoast.
Natürlich.
Natürlich, ne? Wenn man nach dem Club nach Hause kommt und hungert, dann macht man halt, holt man den Sandwich-Toast raus. Und also dieses recherchebasierte Arbeiten ist sozusagen, sich an einem Thema abzuarbeiten, physisch mit den Texten, mit den Beziehungen, die da im Raum entstehen, in enger Zusammenarbeit mit denen, die daran beteiligt sind. Also die Musikerin Zoe Agro hat die Musik währenddessen geschrieben für uns, auch Songs geschrieben, die wir dann gesungen haben. Das Bewegungsmaterial, das finde ich auch so toll, dass man das so... Also da war es dann auch so, da hatten wir dann auch eine Umbesetzung irgendwann, weil Merwan war da ursprünglich mitbesetzt, Merwan Ögmes, der mittlerweile ja auch in Zürich gelandet und dann hat Akasha das übernommen und das war dann ganz klar, dass Akasha natürlich ihre eigenen Bewegungen finden soll. Ja. Und das auch so schön, also das gefällt mir immer besonders gut, auch die Leute in ihrer eigenen Einzigartigkeit und vielleicht auch Seltsamkeit, Weirdness, aber auch Schönheit irgendwie darin zu sehen und das ist
auch den Raum zu geben.
Den Raum zu geben und da auch so zusammenzukommen und auch die Leute, also wir hatten ja auch Interaktionen mit den Leuten, mit den ZuschauerInnen und denen auch diesen Raum zu geben, dass sie auch, also wenn sie zum Beispiel, das ist mir immer ganz wichtig, wenn ich solche Sachen mache, die immer deswegen auch ist mir wichtig, die Unterscheidung immersiv zu partizipativ. Ich zwinge niemanden, irgendwas zu tun.
Ja.
Ich habe auch selber mal so ein bisschen Angst vor dem Moment, wo ich dann jetzt zu einem Zuschauer gehe und sage, mach mal mit. Weil ich immer denke so, oh Gott, ich weiß, dass ich selber das gar nicht machen wollen würde. Und es ist für mich aber zum Beispiel ganz klar, wenn da jetzt jemand steht und die Arme verschränkt und irgendwie so ist, dann lasse ich die auch in Ruhe. So.
Ja.
Und das war eine sehr schöne Zeit und sehr, ich bin da sehr stolz drauf, weil wir das wirklich lange, hat noch in der Pandemie als Videoversion angefangen, über 3 Spielzeiten gespielt haben und immer ganz tolles Feedback auch bekommen haben von den Leuten und auch einen Superfan hatten, der, ich glaube, 11-mal gekommen ist und am Ende den Song mitsingen konnte. Also genau, und ja, das war eben so eine Arbeit. Was mir wichtig war, ist tatsächlich, können wir es schaffen, das war ja auch dann direkt nach der Pandemie, diese Räume, ne, die auf einmal so Angst gemacht haben, also so schwitzig zu sein, so nah miteinander zu sein, so ekstatisch miteinander zu sein, auch an Grenzen zu gehen, körperlich, also ich liebe das auch, körperlich irgendwie mich so zu erschöpfen oder herauszuprobieren, wie weit kann ich heute meinen Körper bringen, das ist was mir große Freude bereitet. Und können wir herstellen, so einen Raum miteinander zu kreieren, der sich ganz schön anfühlt, indem wir das genießen können, dieses Miteinander so eng zu sein und auch so. Mich hat mal jemand gefragt, warum geht es denn dann nicht um Drogen oder auch um die Gefährlichkeit von Clubben? Und ich war so, total valides Thema auch, aber das war halt nicht unser Thema.
Genau.
Also für uns war das Thema eher, was ist so die Zärtlichkeit der Ekstase? So, was ist das Schöne daran, wenn man sich so durch diese Menschenmassen bewegt und irgendwie jeden anlächeln kann und man irgendwie miteinander wirklich in so Konsensräume auch kommt. Und ich glaube, für mich war es auch ein Stück zu der Zeit, dass ich das auch gebraucht habe.
Wieder diesen Schutzraum unter Menschen.
Dieses Loslassen und das Zulassen, dass man darüber spricht, dass diese körperliche Entgrenzung vielleicht auch was sehr Heilsames haben kann und nicht nur was Gefährliches, weil wir alle Angst haben, dass wir uns mit irgendwelchen Krankheiten anstecken.
Ja, glaube ich. Genau, zu der Zeit war man ja eigentlich eher gewohnt, Abstand zu halten zueinander.
Ja.
Und deswegen ist es ja eigentlich total schön, dass ihr dann da, wie gesagt, diesen Raum geschaffen habt, den ja auch diese Subkultur der Clubs schafft.
Ja, ja.
Sehr schön. Als Regisseurin kannst du ja wahrscheinlich gar nicht so sagen, wie weit im Voraus du dich mit der Thematik beschäftigst, weil du ja sagst, dass du immer Material sammelst und dich dann wahrscheinlich einfach inspirieren lässt. Und das ist wahrscheinlich ja immer ein anderer Zeitraum, denke ich jetzt mal.
Ja.
Aber in deiner Arbeit als Schauspielerin kannst du da so ungefähr sagen, wenn du jetzt weißt, ich spiele Der zerbrochene Krug, wie weit im Voraus du dich mit deiner Rolle oder mit dem Text beschäftigst, wann ihr so Material bekommt?
Gar nicht so lange. Also wir bekommen das ja immer irgendwann gesagt. Auch teilweise schon auch lange im Voraus.
Ja.
Dass ich, also ich weiß jetzt zum Beispiel, für die Hälfte der Spielzeit weiß ich, was ich mache.
Mhm. Kannst du schon was erraten?
Ja, also ich mache als nächstes dann mit Jessica Weißkirchen in der Regie Peter und der Wolf.
Cool.
Da spiele ich die Frau von Peter. Freue ich mich sehr drauf, bin sehr gespannt. Das ist ein unglaublich tolles Stück. Ich habe das gelesen und habe die Dramaturgie genervt und habe gesagt, ich muss da mitspielen. Ist mir egal, was ihr gedacht habt. Ich muss da mitspielen.
Ach cool, könnte ich das manchmal dann auch wünschen und dann.
Wir können uns das wünschen. Das heißt nicht, dass das wahr wird.
Ja. Im besten Fall klappt es aber.
Aber in dem Fall ist es wahr geworden.
Ach toll, das ist ja cool.
Genau,
ja.
Weil ich da sehr dachte so. Genau.
Cool.
Und meistens, das ist aber jetzt auch wieder ein Erfahrungswert, weil ich fange erst an, wenn ich Kontakt mit der Regie gehabt habe.
Mhm.
Weil solange ich nicht weiß, was das Konzept ist und was der Style ist, kann ich mir am Schreibtisch ganz viele Dinge überlegen. Aber Theater, also Schauspiel ist eine praktische Arbeit. Die ist nicht so theoretisch.
Mhm.
Damit möchte ich nicht sagen, also ich würde nicht hinzustimmen, es gibt ja früher, als ich studiert habe, gab es noch so diese Vorstellung, dass Schauspieler bloß nicht so viel denken sollen.
Wow.
Und bloß nicht so klug sein sollen. Das würde ja alles verderben. Also lieber irgendwie emotional an die Dinge rangehen. Und ich dachte dann mal so, Gott, aber ich lese doch so gerne Theorie. Und ich bin so, ich liebe so philosophische Bücher und
ja,
so.
Ja.
Ich denke doch eigentlich ganz gerne, genau. Oder ich kann es gar nicht verhindern, über Dinge nachzudenken. So, man stellt sich ja in Bezug und wir sind ja nicht außerhalb von Diskursen und so. Das heißt, ja, wenn die Fassung da ist, dann lese ich die natürlich durch und gucke erstmal so, okay, worum geht's eigentlich, wenn ich es noch nicht weiß. Und dann fange ich tatsächlich eigentlich erst an, wenn wir die Konzeptionsprobe gehabt haben. Weil ich auch, nicht weil ich denke, sag mir jetzt bitte, was ich tun soll und mich zurücklehne, sondern weil ich wirklich offen bleiben möchte für das. Verstehe. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht im Vorhinein schon denke, ich habe Assoziationen oder so zu den Rollen oder je nachdem, wie aufgeladen das auch ist. Ne? Also weiß ich nicht, als ich jetzt zum Beispiel Mephisto gespielt habe, dann ist das natürlich total, jeder kennt Faust.
Ja.
Und Mephisto ist dann irgendwie, und dann geht das natürlich direkt los. So, niemand wird das außer Acht lassen, dass ich eine Frau bin, die Mephisto spielt. Muss ich mir da jetzt drüber Gedanken machen oder so? Also klar gibt es solche Dinge, die automatisch passieren. Aber so wirklich losgehen geht's für mich eigentlich immer erst mit der Konzeption oder mit dem Moment, wo man mit der Regie in Kontakt war und die einem schon so ein bisschen was erzählt haben. Da sind aber Regiepersonen auch sehr unterschiedlich. Mhm. Also ob man vorher schon mal quatscht und so ein bisschen schon sich austauscht, was einen interessiert und so. Genau, und dann wird geprobt.
Okay.
Ja.
Das heißt dann, während des Probenprozesses lernst du auch den Text dann richtig, oder?
Ja,
genau.
Wow. Also das ist auch ein bisschen unterschiedlich natürlich. Also bei so einem Kleist bleibt einem nichts anderes übrig, als den vorher zu lernen, weil das schafft man sonst nicht.
Ja.
Aber so wirklich greifen, also das fand ich auch immer so typisch, da habe ich mir schon so ein bisschen Stress gemacht, dass ich am Anfang immer diese Dinger, diese Sätze sind mir immer wieder aus dem Kopf gefallen, weil die natürlich, wenn die noch nicht verbunden sind mit der Aktion oder mit der wirklichen Bedeutung in dem Moment, also ich verstehe natürlich die sinnhafte Bedeutung des Textes, aber sobald ich dann da stand, war der auf einmal wieder weg, weil die so, teilweise sind die so verschwurbelt und die drehen sich so, der Kleist, der macht so ganz viele Sprachspielereien an manchen Stellen und wiederholt so ganz viel.
Okay.
Und das war dann, da stand ich dann oft so, war so, zu Hause konnte ich es doch noch. Und dann gibt es natürlich auch, ja, wie bei Kapital zum Beispiel, wo man dann auf der Probe Text generiert.
Ja.
So. Und das ist dann wirklich, also weil du ja eben auch fragtest, ne, wie ist es denn, wie viel erfindet man da auch selber oder so, ne? Also bei Kapital zum Beispiel. Und das ist ja auch zum Glück auch immer so kommuniziert worden, aber zum Beispiel diesen Endmonolog von der Intendantin Kunstmann, wo ich dann aussteige und sage, ich habe gar keinen Bock auf Musical, was soll der Scheiß? Das habe ich zusammen mit Kieran in der Probe einfach entwickelt, ne? Weil wir einfach improvisiert haben und geguckt haben und auch wirklich die reale Situation, dass ich ursprünglich, bin sehr froh, dass es so gekommen ist, aber das war zum Beispiel ein Moment, wo ich dachte so, ich weiß nicht, ob ich da mitmachen muss, das Musical, ich bin gar nicht so ein Musical-Fan. Ja, und das war dann auch doch ganz toll.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt gerade stehst du ja auch in On Air auf der Bühne, das ist ja auch ein Liederabend, da sind ihr auch. Dann stehst du neben der zerbrochene Krug noch in Antigone, das jetzt wieder aufgenommen wird auf der Bühne. Diese Spielzeit auch noch in Schwindel von Shari Asher-Crossen, die war auch schon im Podcast.
Ja.
Also alles sehr unterschiedliche Stücke, würde ich sagen.
Ja, ganz unterschiedlich.
Ja.
Das ist aber auch, ich finde das auch wichtig. Also ich mag das nicht so, wenn ich immer so ähnliche Sachen machen muss. Das ist ja auch, das kennt man ja auch aus, in der Oper gibt es ein Rollenfach, ne?
Ja.
Und im Schauspiel gab es das früher auch noch mehr. Ich finde das auch total interessant, wie sich das so verändert, natürlich mit dem Älterwerden, ne? Das natürlich für mein Alter wird es eigentlich gerade auch ein bisschen spannend, weil eigentlich so klassische Frauenrollen, also Marthe Rulle gibt es dann schon, aber sonst gibt es ja oft eher die jungen Damen, die Objekte der Begierde und so. Und ich habe ja das Glück, dass ich auch ganz oft so tolle Sachen machen darf, wie so in der Vergangenheit Dionysos oder Mephisto oder den Nare in Was ihr wollt, also so ein bisschen die Einhörner.
Ja.
was so eine wahnsinnig tolle Freiheit auch ist, weil in den Figuren kann man mal ganz viel erfinden und rausfinden. Und dann aber auch, ja, so, das mag ich auch gerade, das habe ich jetzt auch nochmal besonders schätzen gelernt, also so Rollen wie Ismene oder auch große Lieblingsproduktion von mir, auch Fricke an den Nibelungen, so was Klares, eine Position von jemandem, der irgendwie sich zu einer Situation verhält und ja, bei Fricka zum Beispiel fand ich es mal ganz toll, dass ich einfach mal eine Frau in meinem Alter spielen konnte, die mit einem ganz realen Problem zu tun hat, nämlich mein Mann liebt mich nicht mehr, was so jeder kennt, also dieses Gefühl, nicht mehr geliebt zu sein.
Ja.
Das fand ich auch sehr besonders, war auch wieder eine ganz andere Arbeit, weil es total reduziert war und total klar und einfach nur erzählen, erzählen, erzählen. Und griechische Tragödie ist halt bei griechischer Tragödie, da bleibt, hat man so wenig Chancen, da gibt es so ganz wenig Text und der ist immer so hypermonumental und es geht immer um ganz krasse Dinge. Und da muss man sich irgendwie ein bisschen trauen, wie so, habe ich gestern zu einer Freundin gesagt, es gibt doch diese alten Comics, ne, wo sich gegenseitig so Leute verfolgen und dann rennt man so über so eine Klippe und bleibt kurz in der Luft stehen.
Ja, ja.
Und ich habe das Gefühl, griechische Tragödie zu spielen, ist so ein bisschen wie dieser Moment, bevor okay. man runterfällt.
Okay.
Man muss so los und man hat keine Chance, außer den Text zu sagen mhm. und außer zu wissen, worum es geht. Und diese krass archaischen Themen, die da behandelt werden, Tod, Sterben, einfach in dem Moment hyper direkt und in einer sehr großen Offenheit zu greifen. So.
Mhm.
Ist ein bisschen nerdy jetzt alles schauspielerisch, ne?
Nee, aber
kann man das
dafür ist
Hallo,
doch,
Zuschauer,
dafür sprechen wir miteinander. Weil diese Gespräche hat man ja sonst nicht im Alltag. Ja. Ich finde das alles
ja, weil es total, also das ist ja auch das Schöne an dem Beruf, dass der ja, natürlich lernen wir ganz bestimmte Dinge im Studium, die man auch immer wieder benutzt. Und trotzdem gibt es manchmal so Momente, wo du wieder rausfinden musst, wie mache ich das denn jetzt? Wie geht denn das jetzt? Also ich kann mich natürlich auf meine Technik berufen, dass ich meine Stimme benutzen kann, dass ich ein bisschen meinen Körper benutzen kann und dass ich weiß grundsätzlich, wie Schauspielhandwerk funktioniert. Und trotzdem gibt es manchmal Momente, wo ein Text vielleicht so super sperrig ist oder wo du eine ganz bestimmte Form bedienen musst, wo du dann auch wieder Sachen rausfindest, die du vorher so noch nie gemacht hast. Das ist dann sehr toll. Manchmal auch frustrierend, aber also oder auch wenn es nicht sofort funktioniert, aber ja.
Hast du irgendeine Rolle, wo du sagst, die würde ich gerne nochmal spielen oder erarbeiten?
Ganz viele. Also ich liebe ja griechische Tragödie. ich würde gerne mal Medea spielen.
Ja, verstehe.
Weil das ist schon.
Das ist schon sehr dramatisch.
Das ist schon sehr dramatisch.
Das finde ich schon gut. Ja, kann nochmal alles rauslassen.
ja. Ich weiß aber auch nicht, ob das gut werden würde. Also yeah. ich weiß nicht, aber es interessiert mich irgendwie, yeah. weil man es so gar nicht fassen kann. Und ansonsten, ja, ich habe gerade so einen Roman gelesen, wo ich unbedingt möchte, dass man den im Theater macht. Das habe ich auch schon ganz vielen Leuten erzählt.
Schon mal gedroppt.
An diesem Theater gedroppt. das ist ein Roman, den ich auch jedem empfehlen würde, der sich so ein bisschen mit dem beschäftigt, dass man irgendwann über 40 ist und sich fragt, was ist denn jetzt los? Das ist von Miranda Julie auf allen Vieren.
Mhm.
On All Fours oder All Fours hat er, glaube ich, im Englischen. Das ist ein ganz toller Roman. Mhm. Ganz toll.
Ja, ja.
Und weil das ist tatsächlich, also das, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich liebe ja auch abstraktes Theater und ich bin wirklich, also je unterschiedlich man Dinge machen kann und auch die Dinge, die mich interessieren zum Anschauen, ich brauche gar nicht so Geschichten oder so Figuren, aber ich merke natürlich schon so per se, dass im Material spannende Biografien von mittelalten Frauen irgendwie da sind. Das gibt schon tatsächlich nicht so
ja.
viel.
Ja.
Und da ist es dann natürlich immer besonders toll, deswegen habe ich auch Fricke erwähnt. Also das, was Nejati da geschrieben hat für diese Figur, das ist so toll und so ambivalent und so nahbar. Das sind dann so Momente, wo man sich dann freut, dass man mal sowas spielen kann. So, weil sonst ja. ist man so ganz schnell bei den Klassikern, bin ich jetzt im Mutterfach.
Mhm.
Literally, als Marthe Rull. Die Übermutter. Übermutter Marthe Rull, die ihr Kind Verstehe. Einfach vermarktet die ganze Verstehe. Zeit. Ja.
Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, aber
ja,
lass uns noch kurz über deinen Werdegang sprechen, weil du hast einen sehr spannenden Lebenslauf. Du bist ja sehr performativ vor allem so
ja.
unterwegs gewesen, kommst ja sehr aus der Performance. Vielleicht kommt daher auch so ein bisschen deine Regiearbeit, hätte ich jetzt so interpretiert,
ja.
dass du da eher jetzt nicht so, wie du sagst, mit viel Text rangehst, sondern
ja.
eher aus den Emotionen handelst. Genau, erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du hier ans Schauspiel Dortmund gekommen?
Okay, ich versuche es kurz zu machen. Ich rede ja sehr viel und sehr gerne. Und aber das ist ja auch ein Laber-Podcast,
genau.
wie man so schön
ja,
sagt.
Ja, absolut.
Genau, also ganz ursprünglich wollte ich Tänzerin werden. Ich habe Ballett gemacht als Kind.
Mhm.
Und das hat dann, dazu ist es nicht gekommen. Wahrscheinlich hätte ich das, glaube ich, gar nicht gekonnt, also körperlich. Aber auf jeden Fall war mir klar, schon als Kind, ich muss auf der Bühne stehen, ich muss Dinge tun auf Bühnen.
Ja.
Ich habe auch ständig irgendwas gesungen und performt und ich glaube, es war für meine Eltern manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend, wer weiß. Und dann kam als Teenager so, gab es so ein paar Initiationsmomente praktisch. Also sowohl, dass ich Theater geschaut habe, wo ich dachte, oh Gott, das will ich unbedingt machen. Das ist ja so toll, als auch selber die Erfahrung in der Theater-AG oder auch im Jugendclub vom Theater Krefeld-Mönchengladbach, wo ich herkomme, zu stehen. Und dann war sozusagen das Naheliegendste, Schauspielerin zu werden. Mhm. Genau, dann habe ich Schauspiel studiert und war im Erstengagement. Also ich habe in Berlin Schauspiel studiert und das war natürlich auch ganz toll, weil diese wahnsinnig reiche Theaterlandschaft mir auch ein wenig vielleicht ein sehr ideales Bild von der Arbeitsrealität ja. am Theater vermittelt hat und was man da alles so macht. Mhm. Genau, und dann war ich im Erstengagement und das war für mich recht ernüchternd. Insofern, dass das war auch schön und auch spannend, aber es war vor allem wahnsinnig viel Arbeit. Und ich habe irgendwie gemerkt, das reicht mir nicht. Also das reicht mir jetzt nicht, jedes Jahr 5 Stücke zu machen, wo ich irgendwie nichts zu sagen habe und wo es auch noch sehr viel, da lief es noch so ein bisschen klassischer ab an dem Theater, wo ich war. Also da gab es gar kein Mitspracherecht und es war sehr hierarchisch aufgebaut. Trotzdem hatte ich da auch tolle Regisseure in dem Fall, nur männliche Regisseure. Da gab es trotzdem total tolle Zusammenarbeiten, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, ich möchte noch was anderes machen. Mhm. Und dann habe ich mich auch in unterschiedlichen Schulen beworben für Regie und dann für den Studiengang, den ich in Hamburg gemacht habe. Das war so ein interdisziplinärer Studiengang, der sehr verbunden war mit Kampnagel. Das ist ein freier Theaterszene-Ort in Hamburg, in der Tanz, Performance, Theater, Musik stattfindet. Und das war so halb theoretisch und halb praktisch, wo wir unsere eigenen Performances entwickelt haben und auch in ganz vielen unterschiedlichen Genres, auch aus unterschiedlichen Bereichen kam. Also meine Kommilitoninnen waren teilweise Tänzerinnen, Bühnenbildnerinnen, GeisteswissenschaftlerInnen. Und das war eine sehr schöne Zeit, weil man einfach da sich krass ausprobieren konnte. Mhm. Und für mich war dann auch danach klar, weil meine Theatersozialisation oder diese Initiationsmomente, von denen ich gesprochen habe in den 90ern, war, dass ich so mit meinen FreundInnen so auf Dreiseit so Schlingensief geguckt habe. Mhm. Oder dass ich eine Inszenierung gesehen habe bei uns am Theater. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass von Parzival Tankred Dorst ist der Autor. Mir fällt gerade nicht ein, wer die Regie gemacht hat. Das war auch super abstrakt und super performativ. Und die Leute sind scharenweise rausgegangen und ich saß da so drin und war so, oh Gott, ist das toll, ich will sowas machen. Also ich glaube schon, dass ich auch ein Mensch bin, der sehr viel Freude an so experimentellen Formaten hat. Und dann habe ich, bis ich hierhin gekommen bin, frei gearbeitet. Ich hatte ein Kollektiv, mit dem ich gearbeitet habe, ziemlich lange am Gorki auch in Berlin und an unterschiedlichen Orten. Und ich habe Regie geführt in unterschiedlichen, aber immer Stückentwicklungen. Also ich habe nie so ganz klassisch, da kommt jemand und sagt, willst du mal Faust inszenieren oder so, sondern hast du nicht Bock, ein Projekt zu Punk zu machen oder so.
Okay, verstehe. Genau. Ja.
So und so habe ich mich einigermaßen durch die Theaterszene durchlaviert in unterschiedlichen Positionen und dann gab es für mich irgendwann so den Impuls, weil beides hat ja Vor- und Nachteile, ne? Man denkt ja immer, die freie Szene ist so viel freier, aber auch da hat man ein bisschen so eine Erwartungshaltung, wenn du zum Beispiel wir mit unserem Kollektiv, wir standen für eine ganz bestimmte Ästhetik und auch für ganz bestimmte Inhalte und wir hatten aber irgendwann so Bock, andere Sachen auszuprobieren.
Ist das dieses
Talking Straight? Genau. Ja, genau. Und also wir wollten eher uns nochmal so ein bisschen ausbreiten und dann wusste ich kannte Julia Wissert auch so ein bisschen peripher aus der Berliner Theaterszene. Man ist sich schon so ein paar Mal begegnet und hat sich so Hallo gesagt und so. Und dann wusste ich, dass Julia hier Intendantin wird im Schauspiel. Und dann habe ich mich einfach beworben und habe gesagt, so, ich hätte irgendwie Bock nochmal auszuprobieren, wie das ist im Ensemble. Und vor allem sehr spezifisch hat mich eben interessiert, weil ich ja so ein bisschen wusste, wie sie arbeitet und was sie interessiert und dass das auch thematisch natürlich, dass genau diese Sachen, die ja hier auch immer wieder Thema sind von, ist das jetzt eigentlich ein anderes Theater, ist das ein wokes Theater, ist das, was ist das eigentlich für ein Theater, was sich so explizit auch positioniert dazu, dass wir darüber nachdenken müssen, was wir als Theater inhaltlich und ästhetisch und auch personell repräsentieren. Das hat mich irgendwie interessiert. Und weil ich dann eben relativ schnell mir auch zur Bedingung gemacht habe, das heißt, ich möchte aber dann auch mal ein Projekt machen oder so, ist das möglich? Und so kam das dann. Und dann habe ich den Vertrag unterschrieben und dann kam Corona und dann dachte ich, huch, wie praktisch.
Großartig, ja.
Großartig. Und jetzt bin ich schon im 6. Jahr hier.
Ja.
Bin manchmal selber überrascht, dass ich schon so lange da bin, weil das sich so kurz angefühlt hat.
War wahrscheinlich auch gar nicht so deine Intention, oder?
Gar nicht, überhaupt nicht.
Ja, aber
ich gebe es ganz offen zu.
Ja.
Und bei mir hatte das auch, also ich hatte auch, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, hatte ich glaube ich auch erwähnt, und ich hatte da auch familiär, weil meine Mutter auch schon längere Zeit krank war und ich da auch ein bisschen in der Nähe sein wollte oder will immer noch. Und da kamen so ein paar gute Impulse zusammen, wo ich dachte so, und auch tatsächlich, was ich auch spannend finde, wir reden immer darüber, was ist so möglich, ne, im Theater und welche Themen kann man bearbeiten und wen erreicht man damit. Mhm. Und in Berlin zum Beispiel hatte ich oft das Gefühl, dass wir uns in so einer Bubble bewegen, in der wir eigentlich alle dasselbe schon denken und wissen und glauben, was auch toll ist. Ich vermisse auch diese Bubble sehr und ich bin manchmal sehr erschöpft darüber, dass ich über manche Dinge hier so viel diskutieren muss, die ich eigentlich für selbstverständlich erachte, thematisch, inhaltlich, politisch vielleicht auch. Aber es ist natürlich auch spannend, an einem Ort zu sein, in dem man wieder näher dran ist, zu merken, wie unterschiedlich doch die Menschen auch denken und ticken und da auch wieder zu spüren, dass man zum Beispiel im Kontakt mit jungen Menschen, die hier hinkommen, dass man auch ein wichtiger Ankerpunkt wird für bestimmte Themen, dass man einen Gesprächsraum öffnet oder eben wie zum Beispiel mit Tanz, dass man irgendwie, das fand ich auch ganz lustig, da gab es ja fast so vorher so, da kommen ja bestimmt vielleicht eher nur junge Leute und wir hatten dann immer, das haben wir immer liebevoll, Gott, jetzt mache ich mich, glaube ich, unbeliebt. Wir haben das immer liebevoll die Boomer-Vorstellung genannt. Also wir hatten, wenn so, manchmal kamen so Gruppen von so Menschen 50 plus oder so, die total abgegangen sind. Die haben nur getanzt.
Toll, ja.
Und die danach immer so ganz lange mit uns auch noch gesprochen haben, wo ich auch nochmal so meine eigenen Glaubenssätze fast hinterfragen musste. Mhm. Ne? Also wo natürlich dieses Wort Boomer-Vorstellung gar nicht stimmt.
Ja.
Dass wir, ich glaube, wir haben viel mehr gemeinsam als das, was uns trennt, aber wir vergessen oft, dass wir mehr gemeinsam haben als das, was uns trennt, wenn wir uns so verhaken in so Diskussionen um so realpolitische Probleme vielleicht, anstatt Theater wieder als Raum zu nehmen, der vor allem, glaube ich, dazu dient, überhaupt möglich zu machen, Dinge nicht als gegeben hinzunehmen und zu denken, dass Dinge auch ganz anders sein können und dass das vielleicht ein riesengroßes Potenzial darstellt für ein besseres Zusammenleben.
Ich habe jetzt gerade gedacht, dass wenn dich eben Dinge bei deinem Erstengagement zum Beispiel gestört haben, fest im Ensemble zu sein, an diesem Theater zu sein, man kann ja viel mehr bewirken, wenn man vor Ort ist. Also in dieser freien Bubble, natürlich ist es dann schön da und alle denken ähnlich und alle haben die gleichen Ansichten, aber wenn sich was ändern soll an diesen Gegebenheiten, ist es ja wahrscheinlich...
Ich glaube, also vielleicht muss man es auch gar nicht, also ich würde niemals das eine gegen das andere stellen, weil ich glaube, dass beide Formen super wichtig sind. Ich glaube auch, dass beide ihre Berechtigung haben, beide ihre Ästhetiken, beide ihre Diskursräume sind. Also wir reden ja viel über das, was Theater verändern kann oder ob das überhaupt was verändern kann oder manchmal ist es ja auch lustig, dass vermeintlich Theater ja gar nicht soll, außer vielleicht so ein bisschen nett sein und Spaß machen und gleichzeitig wird es als eine wahnsinnig große Gefahr angesehen. Das merken wir ja leider im derzeitigen politischen Klima, dass da stärker ein Auge drauf gehalten wird, was man so macht. Ne? Also das ist ja auch bundespolitisch oder auch im Kleinen, also das so, was werden für Themen bearbeitet und weiter und ist das richtig oder ist das falsch oder so. Und ich glaube, dass meine Position ist, glaube ich, dass natürlich Theater oder Kunsträume sind natürlich, wie jeder Raum, in dem Gesellschaft zusammenkommt, ist natürlich auch immer ein politischer Raum. Ja. Gar nicht in dem Sinne, dass ich da jetzt Propaganda betreibe für eine bestimmte Position oder so, aber das ist erstmal ein Verhandlungsraum, in dem wir gucken, wie wir zusammenkommen als Gesellschaft und indem wir natürlich bestimmte Themen auch miteinander bearbeiten. Und das ist sehr wichtig. Und ich glaube, dass genau wie Menschen, die von sich behaupten, dass sie unpolitisch wären, das ist ja auch sehr politisch, zu sich rauszuziehen. Ich glaube, dass Theater gar nicht politisch sein kann. Ja. Und dass darin natürlich einerseits auch eine sehr große Verantwortung besteht und andererseits natürlich auch eine große Chance. Und ich habe natürlich als Privatperson auch meine Haltung, die mir wichtig sind und für die ich auch einstehe. Und ich glaube, es gäbe auch Situationen, in denen ich mich bestimmten Sachen verweigern würde auf Bühne, auf der Bühne, wo ich vielleicht was nicht machen würde, wo ich sagen würde, weiß ich nicht. So, aber das ist natürlich hier gar nicht der Fall. Ich rede ja auch jetzt über meine ganze Karriere und nicht nur über Schauspiel Dortmund. Aber vor allem ist es, glaube ich, wichtig, dass wir meine Sicht auf Theater ist folgende. Das Tolle daran ist, dass es tatsächlich live stattfindet. Also, dass man wirklich etwas macht, real, miteinander, in einem Raum, unter ZeugInnenschaft sozusagen. Ja. Und das bedeutet, dass das, was man dort macht, vielleicht als Möglichkeit irgendwie überhaupt erst wieder denkbar und fühlbar wird. Und für mich bedeutet das dann vor allem, wenn wir darüber nachdenken, zum Beispiel wie bei Tanz, gibt es vielleicht eine schöne, softe, zärtliche Art des Miteinanders, indem wir uns so nehmen, wie wir sind. Das ist fast ein bisschen utopisch gedacht. Aber das ist in diesen anderthalb Stunden vielleicht möglich. Ja. Und wenn das in den anderthalb Stunden möglich ist, vielleicht ist das da draußen auch möglich. Weil ich habe es ja schon mal gefühlt. Ich habe es ja schon mal gespürt, dass es gehen kann. Und das ist für mich, auch wenn das vielleicht sehr romantisch klingt, das ist für mich auch das politische Potenzial von Theater. Also nicht nur auseinanderzunehmen, was funktioniert nicht und was müssen wir kritisieren. Und das ist auch sehr wichtig. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren immer wichtiger werden, dass wir uns auch wieder als Korrekturanstalt sozusagen begreifen und dass wir auf die Freiheit der Kunst pochen und dass wir auseinandernehmen, wie unsere Gesellschaft gerade vergisst, dass es bestimmte menschliche Werte gibt, die lohnenswert wären, dass wir uns an die gegenseitig erinnern. Und dass wir da als kritische Anstalt auch wieder in Erscheinung treten. Aber auch, dass wir vor allem ein Raum werden, in dem sich Menschen, die sich vor allem von diesen schrecklichen Dingen, die wieder salonfähig werden und die gesagt werden, dass diese Räume für diese Menschen offen bleiben. Ja. Und dass das Räume sind, in denen ganz klar ist, wir gehören zusammen.
Ja.
Nicht ihr gehört dazu, dann würde ich mehr anmaßen, wem öffentlich eigentlich, sondern wir gehören zusammen. Mhm. Und das eine andere Form des Miteinanders ist möglich. Also ich mache mir gerade sehr viele Gedanken geht ja gar nicht anders. Ne? Wir sind jetzt gerade in Zeiten, wo PolitikerInnen wörtlich einfach total entgleisen.
Ja.
Und ich glaube, also den Raum zu öffnen, der dafür da ist, dass wir kurz mal atmen können und kurz vielleicht auch was genießen dürfen miteinander. Weil das wird ja auch immer so gegeneinander aufgerechnet, ne? Dass Unterhaltung irgendwie ohne politische Bildung funktionieren soll. Und ich glaube, man kann das gar nicht voneinander trennen.
Nee, das glaube ich auch. Selbst wenn man in ein Anführungszeichen leichtes Stück auf den Spielplan setzt, in diesen Zeiten aktuell, dann ist es auch einfach schön, 2 Stunden dieses Stück zu genießen miteinander. Mhm. Und man hat irgendwie in diesem Raum einen schönen Moment zusammen. Und wie du sagst, man hat positive Erfahrungen mit fremden Menschen und auch das ist irgendwie politisch, wenn man sich dafür entscheidet, gerade die Leute einfach mal abschalten zu lassen.
Ja, oder man merkt halt irgendwie, dass wenn zum Beispiel das Kapital, ja, das ist ja sehr lustig und klar, man kann sich natürlich auch darüber streiten, ob das in der Dimension dessen, wie ich mich vielleicht mit Antikapitalismus beschäftige, ob mir das weit genug geht oder nicht oder so, ne? Aber was das ja macht, ist, ich lache, ich habe Spaß, ich habe tolle Songs, ich kann mitsingen und gleichzeitig kann ich darüber nachdenken, wie unsere Gesellschaftsstruktur funktioniert. Und ob das vielleicht ist das gar nicht so cool.
Ja.
Und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass wir nicht nur darüber nachdenken, wie etwas leicht ist oder wie etwas zugänglich ist. Ich glaube auch, dass es einen großen Wunsch gibt, sich was zuzumuten und Anspruch zu haben. Und das höre ich auch immer wieder vom Publikum, dass sie sich wünschen, dass sie auch zum Nachdenken gebracht werden oder dass sie vielleicht nicht in den ersten 10 Minuten alles verstehen oder so. Oder dass es auch sich wechseln kann, wie jetzt beim Krug, ne? Dass man eigentlich mal lacht ganz, ganz viel und auf einmal denkt man so, Eieiei, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Dass wir diese Ambivalenzen verteidigen.
Ja.
Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Mhm. Dinge dürfen leicht sein, Dinge dürfen anders sich anfühlen, Dinge dürfen auch traurig sein und sie müssen auch traurig sein, weil wir müssen auch anerkennen, welchen Schmerz und welche Probleme es gibt. Und wir müssen uns vor allem bewahren, dass die Dinge nicht so einfach sind, wie sie uns immer verkauft werden. Mhm. Also manche Dinge sind doch einfach so, ne? Also so bestimmte Meinungen sind keine Meinung, sondern einfach Hass. Aber dass wir uns bewahren, dass wir nicht nach einfachen Lösungen für komplexe Fragen suchen, weil die einfachen Lösungen auf komplexe Fragen, die sind dann wahrscheinlich irgendwann wieder Faschismus und das wollen wir, glaube ich, nicht. Also ich will es nicht. Ich hoffe, die meisten Menschen auch nicht.
Dafür ist Theater in der Regel gut, um auch komplexe Fragen zu beantworten oder irgendwie auf die Suche zu gehen
nach
Antworten.
Sorry, jetzt habe ich hier so Politik-Deep-Talk reinfiltriert.
Ja. Nee, sehr gut und für mich ein sehr wertvolles Gespräch auf jeden Fall. Also viel zum Nachdenken. Ich hoffe für euch, lieben ZuhörerInnen auch. Ich fühle mich jetzt total blöd irgendwie. Ich muss leider auf die Zeit schauen,
ja,
weil
die
Probebühne
auch
gleich
auch viel
hier
zu viel
benutzt werden muss. Deswegen würde ich jetzt einfach zu den Rubriken kommen, weil ja, das war jetzt bitte. Eigentlich ein gutes Schlusswort.
Ja.
Dann machen wir jetzt
ich habe auch nichts mehr zu
und
sagen.
Gehen über. Und zwar habe ich hier wie immer das Glas mit den Theaterbegriffen ja. vor mir stehen, wo du gerne dir einfach mal einen Begriff ziehen darfst und
sozusagen blind, sagen, ja?
Ja, was dir dazu einfällt.
Uraufführung. Ich lieb's.
Ja, vielleicht für die Leute, die gar nicht so viel mit Theater zu tun haben, was ist?
Also die Uraufführung ist die erste Aufführung eines Stückes. Mhm. Also man ist sozusagen das erste Theater, die dieses Stück zur Aufführung bringt.
Ja.
Das hat den Vorteil, dass es keine Vergleichsmöglichkeit gibt.
Ja.
Der Nachteil ist, die Erwartungshaltung ist oft sehr hoch, dass man natürlich jetzt also sowohl beweisen muss, dass das ein tolles Stück ist und dass man das auch noch angemessen zur Inszenierung gebracht hat. Aber ich find's toll, weil es ist ein besonderer Moment und es ist natürlich auch toll, weil man noch nicht so vorbelastet ist von dem, was andere Menschen mit einer Rolle gemacht haben.
Verstehe,
und man nicht irgendwie, egal ob man will oder nicht, aber man kommt ja trotzdem immer so in dieses, finde ich was noch keiner gemacht hat oder auf gar keinen Fall möchte ich das so machen oder die Person hat das so gut gemacht, das kriege ich doch nie hin.
Verstehe.
So, deswegen, ich finde Uraufführungen sehr toll. Und oft ist es ja dann auch in unserem Fall dann so, wenn das jetzt nicht irgendwelche vergessenen Stücke sind, die irgendwer auf einem Dachboden gefunden hat, dass man mit den AutorInnen vielleicht auch in Kontakt kommt. Und das finde ich auch oft sehr, sehr spannend, dass da so ein lebendiger Mensch vor mir sitzt, der so dieses Material verfasst hat.
Total, stimmt. Ja.
Genau, und ich habe ja jetzt als nächstes dann eben Pilo und der Wolf, ist zumindest die deutsche Erstaufführung. Ich glaube nicht die Uraufführung, aber da freue ich mich auch total drauf.
Und er war dann die letzte Uraufführung von dir,
das,
oder?
Ja.
Genau. Ja.
Ja. Und also der zerbrochene Krug in dem Sinne ja irgendwie auch, weil es ja Lolas Texte.
Genau. Ja.
Zumindest der Monolog, wie es überhaupt zur Pottery Fairy kam.
Ja.
Dass wir das Unternehmen gegründet haben.
Ja.
Genau. Ja.
Ja, sehr cool. Wenn du privat ins Theater gehst.
Ja.
Hast du in diesem ganzen Ablauf von ich besorge mir das Ticket, ich bekomme das Ticket, bis ich fahre nach der Vorstellung nach Hause, hast du da einen Moment, wo du sagst, es ist immer mein Lieblingsmoment?
Mhm. Dürfen es auch zwei sein?
Ja.
Sie ähneln sich. Das
okay.
ist der Moment ganz kurz, bevor es losgeht und der Moment ganz kurz, bevor es vorbeigeht und noch keiner geklatscht hat.
Diese Stille.
Dieser Moment, wo es so kurz schwebt,
ja.
wo man denkt, gleich passiert was und ich weiß noch nicht, was es ist. Und der Moment, das ist vorbei, ich habe hier gerade was gesehen und jetzt bricht sich irgendwie so eine Energie raus. Und das ist natürlich dann auch besonders schön, wenn es gute Stücke waren. Vor allem, wenn es diese, gibt ja manchmal die Stücke, wo man so kurz noch gar nicht klatschen kann, weil es besonders spannend, toll, bewegend war.
Kurz überlegt, ist jetzt vorbei.
Genau.
Und, dann, ja.
und das kann aber auch eine Millisekunde sein.
Ja.
Dieser Moment, wo die Leute still werden und der Moment, wo sie wieder aufwachen.
Total.
Das sind meine Lieblingsmomente.
Verstehe ich. Und auf der Bühne hast du da einen Moment?
Wenn ich selber spiele, der Moment, wenn die Inspizienz sagt, es geht los. Also auch wieder die Millisekunde.
Mhm.
Immer die Millisekunde, bevor es losgeht.
Verstehe. Das kurz bevor du dann im Moment bist,
genau.
wie du schon erklärt hast.
Genau.
Am Ende habe ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Lieber Schauspielhaus oder Studio?
Schauspielhaus. Mhm. Überrascht mich selber.
Ja. Okay, weißt du warum? Oder?
Das ist jetzt total, ich war einfach so viel mehr im Schauspielhaus.
Ja.
Also ich war nur zweimal im Studio.
Okay,
und das
verstehe.
Sind zwei ganz tolle Produktionen gewesen, aber irgendwie kommt mir das Schauspielhaus, das kommt mir irgendwie bekannter vor.
Ja.
Und vielleicht, weil die Distanz, also weil es größerer Raum ist.
Lieber Stückentwicklung oder die Aufführung eines bestehenden Werks?
Stückentwicklung.
Berlin oder Hamburg?
Berlin.
Lieber spielen oder lieber inszenieren? Gemein.
Das ist gemein. das kann ich nicht beantworten.
Beides.
Das kann ich nicht beantworten.
Verstehe. Lieber eine ernste oder lustige Rolle?
Oh Gott, ist das schwer. ich bin schon gerne lustig. Aber wenn ich nur lustig sein müsste, dann wäre ich, glaube ich, traurig.
Ja, okay. Bist du Morgen- oder Abendmensch?
Morgen.
Echt?
Ja.
Das war untypisch.
Ja, voll. Das ist auch schrecklich.
Ja.
Bei Proben, ich wäre spätestens um 21 Uhr ist bei mir, also Vorstellung geht ja dann wegen Adrenalin und so, aber nee, ich bin so ein 7 Uhr Aufsteher und so.
Okay.
Und da mache ich auch alles, was ich machen muss, so E-Mails und Bürokratie.
Okay. Das haben die wenigsten bisher so beantwortet, den ich das gefragt habe hier am Theater. Ja,
ist auch der Klassiker. Gerne geht die Arbeit ja weiter nach der Probe bei einem kleinen Getränk.
Mhm.
Und das war immer so ein bisschen so meine... Das habe ich so gar nicht gemocht, wenn Leute dann so nachher noch über das Stück weiterreden. Mhm, ich immer das Gefühl habe, ich verpasse wichtige Entscheidungen, weil ich zu müde bin und nach Hause gehe.
Verstehe.
Naja.
Letzte Frage. Lieber ein Klassiker oder modernes Stück?
Modernes Stück. Bis auf die griechische Tragödie.
Genau.
Aber die ist ja eigentlich auch performativ.
Ja, genau.
Aber immer doch modernes Stück, ja.
Ja, vielen, vielen Dank, Antje, für deine Zeit. Das war wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich werde noch viel drüber nachdenken, glaube ich. Es hat mir viel gegeben.
Dankeschön.
Danke.
Es hat mir auch sehr viel gegeben, dass ich mal so intensiv über das sprechen darf, was wir so machen, weil wir reden ja oft viel so über konkrete Dinge oder wir haben so Nachgespräche oder so, aber auch mal so ein bisschen, wie ich es mir jetzt so ein bisschen auch genommen habe, mal über so die Kunst an sich des Spielens zu sprechen, das hat mir auch großen Spaß gemacht und da bin ich auch ein kleiner Nerd und hoffe, dass das für Leute auch interessant war.
Also ich persönlich fand es sehr interessant.
Und ansonsten sollen sie nach den Vorstellungen vorbeikommen und mich ansprechen, dann bin ich vielleicht verwirrt,
vielleicht
weil
müde.
Ich immer verwirrt bin. Ja, müde, weil der Abend ist. Aber genau.
Ansonsten geht alle in der zerbrochene Krug.
Ja, geht alle in der zerbrochene Krug und kommt auch natürlich alle wieder in Antigone und in Schwindel.
Genau.
Und in On Air und auch in die anderen Stücke der KollegInnen, denn
auf
die haben
Fall.
Auch ganz viel Arbeit schon geleistet dieses Jahr.
Ja.
Und nicht nur dieses Jahr und tun es jetzt auch schon wieder.
Ja, genau. Deswegen müssen wir gleich die Probebühne freimachen, weil es schon wieder
weitergeht.
Es gibt viel
zu sehen am Schauspiel Dortmund.
Absolut. Kommt alle vorbei. Ja, und dir, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du in wenigen freien Tagen
hat mir großen Spaß
die Zeit
gemacht.
Genommen hast. Danke. Und euch, ihr Lieben, danke ich wie immer fürs Zuhören. Abonniert gerne diesen Podcast auf allen Streaming-Plattformen. Ihr könnt auch sehr gerne mal ein Feedback dort hinterlassen. Das hilft unserem Algorithmus tatsächlich sehr gut. Oder schreibt uns bei Social Media, folgt gerne dem Theater Dortmund und dem Schauspiel Dortmund auf allen Social Media Kanälen. Und wie immer freue ich mich natürlich auch, wenn ihr in 2 Wochen dann wieder zuhört. Bis dann!